Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Ja, ne, ich denke einfach so, weißt du, in Berlin, Köln, München und sowas, alles sind schöne Städte. Die finde ich wirklich toll. Da bin ich auch sehr gerne. Aber ich bin dann auch sehr gerne wieder im ICE nach Bochum und steige hier aus und denke, ja, hier gehöre ich hin. Ja, ja, Glück auf, genau.
Das sagt Dominik Buch. Ich habe Dominik Buch auf dem grünen Kanapee getroffen und was der Musiker und Schauspieler, den ihr bestimmt aus der Serie Club der Roten Bänder kennt, noch so alles kann und macht und wie er als Urbochumer für Bochum brennt, das hört ihr jetzt. Wir starten jetzt. So, zurück nach gefühlt, zurück nach gefühlt ewiger Pause bin ich hier auf dem grünen Kanapee im leider geschlossenen Schauspielhaus Bochum. Aber ich darf rein und du darfst rein. Und du ist Dominik Buch, der Schauspieler und Musiker, der hier neben mir sitzt. Aber vor allen Dingen ist er auch Bochumer, aber er ist noch viel, viel mehr. Er macht noch viel, viel mehr und darüber reden wir jetzt. Schön, dass du da bist, Dominik.
Sehr gerne und herzlichen Dank für die nette Einladung.
Ja, wie schön. Und da können wir doch gleich mal hier anfangen, das grüne Kanapee.
Ja.
Was bedeutet das für dich?
Also das grüne Kanapee an sich relativ wenig. Aber der Standort hier mit dem Blick auf die Kreuzung, Königsallee, die Kronleuchter hier, der rote Boden, das alles hat für mich ein sehr wohliges Gefühl. Und zwar nicht nur, weil es ein schöner Ort hier ist, sondern weil ich diesen Ort auch in der Lebendigkeit unfassbar liebe. Und hier einfach auch, sprechen wir bestimmt später auch noch drüber, aber hier auch so ein paar Wege hier schon gegangen bin am Schauspielhaus.
Du hast nämlich dein freiwilliges soziales Jahr hier gemacht, ne?
Genau, also das war halt deswegen, also für mich war einfach so, ich bin Urbochumer.
Ja.
Bin in
Darüber
Bochum,
reden wir auch gleich, was das eigentlich ist.
Ja, ja, interessant. Ich bin in Bochum geboren und war immer hier total verwurzelt mit meiner Stadt. So, weiß nicht, ich bin lokalpatriotisch schon aufgewachsen, auch mit dem VfL und alles. Aber wenn ich auf dem Weg hierhin, habe ich mir gerade so nochmal überlegt, damals freiwilliges soziales Jahr in der Kultur, das war auch damals mein Zivildienst, da gab es ja noch Zivildienst und so habe ich quasi, oder mein Ersatzdienst, den ich hier damit verrichtet habe.
Wann waren das, weißt
du? Das war nach dem Abi, also 2007 habe ich Abi gemacht, also in der Spielzeit 2007, 2008 war das.
Ah, okay.
Unter Elmar Görden. Und da habe ich für mich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bist du wirklich auch ein Teil von Bochum. Das war für mich gigantisch.
Hier einfach das,
einfach Teil vom Schauspielhaus zu sein, weil das Schauspielhaus für mich, unabhängig davon, ob das jetzt ein Theater ist, was im deutschsprachigen Raum sowieso einen besonderen Stellenwert hat, war das für mich das Schauspielhaus Bochum. Das ist unser Schauspielhaus und ich bin jetzt Teil davon. Das fand ich gigantisch.
Ja, cool. Ja, und dann, aber was heißt denn freiwilliges soziales Jahr in der Kultur? Was waren dann quasi deine Aufgaben?
Also, das freiwillige soziale Jahr in der Kultur, ich sag jetzt ab jetzt immer nur FSJ, weil das ist die Abkürzung dafür, habe ich am jungen Schauspielhaus selbst gemacht. Also, die haben, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, damals bei Martina van Boxen, die ja jahrelang das hier geleitet hat, war es so, dass wir immer zwei FSJler hatten. Und diese zwei FSJler haben dann am jungen Schauspielhaus Regieassistenz gemacht, Projekte betreut, Mädchen für alles gemacht. Aber wir hatten halt eben auch sehr, sehr viel Möglichkeiten, uns zu zeigen, zu entwickeln, Projekte anzuschieben. Da war Martina sehr offen. In der Spielzeit, wo ich hier war, mit dem Marco zusammen, mein damaliger Kollege, wurde uns auch so ein bisschen im Nachhinein nachgesagt, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, weil wir uns eben so aktiv hier mit eingebunden haben, auch nicht nur im jungen Schauspielhaus, sondern auch im großen Haus. Und so waren wir hier sehr stark vernetzt, standen dann auch in unterschiedlichen Sachen mit auf der Bühne. Ich habe hier Musik auf der Bühne auch mitgemacht.
Aber
ich
hab in
hier,
was für Stücken war das?
Wir haben Der Sturm von Shakespeare auch gemacht. Da habe ich damals mit dem Thorsten Kindermann zusammen die Musik
von
geschrieben.
Von David Bösch Regie war das, ne?
Nee, das war damals, also das war später noch.
Ach so.
Also ich rede von Der Sturm, das war vom jungen Schauspielhaus Inszenierung.
Ah, doch, ich weiß, ich weiß.
Genau, und das war ziemlich cool, mit Hauptschulprojekten noch integriert und so. Und da habe ich damals mit Thorsten Kindermann zusammen die Musik gemacht und stand auf der Bühne dann zusammen. Und dann habe ich mit Christine Tuschow hier zusammen Regiearbeit verhüten und verfärben gemacht. Ach, das waren so viele Sachen. Ich überlege gerade, Der kleine Prinz habe ich den Piloten noch gespielt. Ja, es war eine schöne Zeit einfach.
Ja, cool. Was glaubst du denn, was das hier so ist? Warum hat das so eine Bedeutung für Bochum, so dieses Schauspielhaus? Weil es ist ja jetzt nicht nur du. Ich meine, du bist jetzt auch noch kulturell interessiert. Du bist jetzt auch noch Schauspieler. Aber warum zieht das so an?
Also das Gebäude zieht erstmal an, finde ich, weil es an einem prominenten Ort in der Stadt steht, wo man auch als Bürger, egal ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, irgendwie immer dran vorbeikommt. Also man wird mit diesem Haus einfach, kommt nicht dran vorbei. Ne? Mir fällt gerade auf das Haus. Das ist ja auch so ein Schauspielhaus Bochum-Begriff, von innen, ne? Das Haus. Und es ist für mich einfach auch noch das Haus. Ich finde, das ist ein guter Claim eigentlich, so das Haus in Bochum. Ja. Wenn es ein Haus gibt, mit dem ich was verbinde, ist es das Schauspielhaus. Und ich glaube halt, das ist das Gebäude an sich, aber ich glaube halt einfach auch, was Bochum immer ausgezeichnet hat, jedenfalls, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber so wie ich Bochum kenne und auch, sag mal, von früher, vom Erzählen sagen kenne, ist das Bochumer Theater auch immer das Theater der Bochumerinnen und Bochumer und nicht ein Theater, was irgendwo steht und wo Leute hinkommen. Nein, hier werden lokale Themen auch verhandelt, regionale Themen und das finde ich einfach toll und ich finde, das zeichnet das Schauspielhaus für mich auch in Bochum hier besonders aus.
Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier.
Deswegen sitzen wir hier.
Podcast im Schauspielhaus Bochum von Radio Bochum. Ne?
Mega.
Also besser geht's ja nicht.
Absolut.
Ne? Aber sag nochmal so von wegen Ur-Bochumer. Ja. Ne? Also du bist ja wirklich so ein richtiger Bochum-Lokalpatriot, ne? So,
ja.
Aber wie kam das denn?
Ja, wie kam das? Also wie gesagt, ich habe schon sehr früh mich irgendwie hier sehr verwurzelt gefühlt. Mir war auch immer klar, so okay, ich kann mir nicht vorstellen, hier komplett wegzugehen. Im späteren Verlauf, so gerade wenn du irgendwie mit Schauspielprojekten unterwegs bist, wenn du Musik machst unterwegs bist, bist du natürlich immer wieder mit den Städten Berlin, Köln vor allen Dingen bei mir, weil ich viele Fernsehproduktionen in Köln halt einfach gemacht habe und mache. Hamburg, München, ne, das sind ja immer so ich könnte kotzen, wenn ich manchmal irgendwie an Sets komme und dann irgendwie aus Bochum, ach ja, was willst du denn in Bochum? Dann springe ich denen immer schon halb an die Gurgel, weil ich denke so, ich denke einfach so, weißt du, in Berlin, Köln, München und sowas, alles sind schöne Städte, die finde ich wirklich toll. Da bin ich auch sehr gerne, aber ich bin dann auch sehr gerne wieder im ICE nach Bochum und steig hier aus und denk, ja, hier gehöre ich hin. Ja, Glück auf, genau. Irgendwie so, hier gehöre ich hin. Und das muss auch gar nicht so verwurzelt sein oder begründet sein nach dem Motto, ja, wir haben es hier schöner oder das ist bei uns besser oder das ist einfach ein Gefühl, was hier entsteht. Ja. Und ich finde, dieses Gefühl entsteht vor allen Dingen durch Menschen.
Ja.
Und alle, die ich kenne, die mit Bochum ähnlich so stark verwurzelt sind wie ich, die auch woanders waren, hierhin wiedergekommen sind oder diese Erfahrung gemacht haben, die sagen auch, dieses Heimatgefühl durch die Bochumer Gemeinschaft, der VfL spricht jetzt mittlerweile von dieser Bochumer Gemeinschaft, finde ich großartig, weil ich finde, diese Bochumer Gemeinschaft, das ist es nämlich letztendlich auch, das ist eine Zusammenkunft von tollen Frauen, Kindern, Männern, Einwanderern und eine vielfältige, bunte Landschaft, die mir Spaß macht.
Mhm. Ich finde, die hat man auch viel gar nicht nötig. Ich finde dieses Ganze, was du gerade sagst, so dieses Berlin und Köln getue, und ich darf sagen, ich habe mal in Berlin gewohnt. Mhm. Ich finde, so hier ist man halt einfach. Hier hat man es nicht nötig zu sagen, irgendwie, ja, hier ist alles sau cool und super und so. Ne? Hier ist man einfach.
Ja, ich finde ja immer, dass wenn es sau cool wird, wird es auch immer sau ausgrenzend. Das ist was mich in letzter Zeit irgendwie, was mir oft begegnet ist, dass ich denke, so ein hippes Viertel an sich ist eigentlich nichts, was ich mir in Bochum wünsche. Wir haben hier einfach Ecken, wo du coole Läden findest, wo du coole Kneipen findest, aber so so losgelöst von anderen Sachen. Du entdeckst immer wieder mal neue Sachen oder da entsteht ein bisschen was und ich mag das eigentlich überhaupt nicht zu sagen so, naja, Prenzlberg, Berlin, so, also da muss man dann auch sein und da muss man sich dann auch so verhalten und wenn du da aber nicht so und so bist, dann fällst du wieder auf und so. Nee, in Bochum, da wirst du einfach genommen, wie du bist und du kannst hier alles sein und alles machen.
Ja, und es ist halt auch so durchmischt, ne? Ich finde immer so, jetzt wollen wir nicht so viel über Berlin herziehen, aber es ist ja so, wenn du dich wirklich so im Prenzlauer Berg aufhältst, dann fällt dir irgendwann auf, ich habe jetzt, glaube ich, 2 Tage keine ältere Frau gesehen. Genau. Also ältere Frau meine ich so 80 oder so. Ja. Und hier, also ich stehe halt auch genau da drauf, dass irgendwie hier coole Läden sind, aber daneben guckt eine Oma aus dem Fenster.
Genau, und ich finde, das ist...
Und schnauzt den...
Ja, und ich finde, wenn das, und auf der anderen Seite, das ist diese Vielfalt, die ich, also jetzt haben wir gerade so ein bisschen über das Hippe gelästert. Es kann natürlich einfach auch unfassbar auf den Sack gehen, diese Ruhrgebietsromantik von damals so aufrechtzuhalten. Mhm. Ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, boah, früher war geil, alles schön hier, Kohle, Assi und Pilzken und Unterhemd und alles so. Da ist ja auch nicht schön gewesen. Also da kann einem doch keiner erzählen, dass das irgendwie toll gewesen sein soll, ne? Ja. So, sondern, aber ich finde, wenn man diese Wurzeln von damals nimmt und die mit modernen verbindet und sagt so, das ist das, wo wir herkommen, da kommen wir weg, wir gehören hier hin so, aber wir können auch cool, wir können auch modern, so, wir verleugnen uns nicht, wir wissen, was für Wurzeln wir haben, aber hier findet alles irgendwie statt, das finde ich spannend. Und deswegen ist das Ruhrgebiet auch für mich mit Abstand die interessanteste Region in Deutschland, so, weil hier nämlich nicht künstlich irgendwie was entsteht, sondern wir haben hier eine Identität und wir können damit alles, wir können damit spielen und die immer wieder so ein bisschen nach links schubsen, nach rechts schubsen und so entstehen dann natürlich auch spannende Sachen, vor allen Dingen kulturell.
Und wenn dir dann jemand am Set so kommt, so von wegen Bochum, überzeugst du dann so wie mich, also hältst du dann so kleine Monologe oder sagst
du dann, komm, scheiß drauf. Kommt so ein bisschen drauf an, also ich will jetzt nicht zu detailliert werden, weil ich jetzt gerade eine gewisse Person vor Augen habe. Mit den meisten, also er spricht auf jeden Fall Deutsch, aber anders Deutsch als wir. Egal. Wir haben eigentlich dann immer eine Diskussion darüber, so dass ich einfach sage, hör mal, pass mal auf, du. Dass ich wirklich auch das versuche zu erklären mit Heimat und sowas alles und ich merke dann schnell, dass viele damit wirklich nichts anfangen können, auch auf einer ruhigen Ebene und so, und ich glaube, das liegt daran, dass, ich weiß es nicht, ob das jetzt zu allgemein gehalten ist, aber dass viele im künstlerischen Bereich auch so ein bisschen ihre Heimat verloren haben, weil die ziehen von da nach da nach da und sind vielleicht auch schon sehr früh von zu Hause weg. Und natürlich gibt's auch noch einige, die diese Identifikation mit der Heimat haben. Aber ich glaube, das ist schon was Spezielles, dass du eigentlich eher Kollegen aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Bochumer Umfeld dann einfach triffst, die das eher so eigentlich nur so sehen wie andere und wie ich dann letztendlich. Andere kann man davon schwer überzeugen, die verstehen das nicht und die würden das auch nicht verstehen, wenn ich die jetzt hier einlade, mit mir einen Tag in Bochum zu verbringen, glaube ich.
Ja, sag mal, und du bist ja auch mega VfL-Fan. Ich meine, das gehört dann ja dazu, ne? Also geht das dann eigentlich überhaupt? Wenn man so ein Ur-Bochumer ist, dann muss man ja irgendwie auch VfL.
Kommt man ja nicht um VfL vorbei, ne? Ganz genau.
Genauso wenig wie am Schauspielhaus.
Genau. Oder? Und das ist halt so, das ist, was ich sagen muss, so bin ich halt auch erzogen worden. Ich bin Bochumer, also bin ich auch VfL-Fan. Also gehe ich auch ins Schauspielhaus Bochum. Das heißt ja nicht, dass ich alles andere ausgrenze. Aber nee, für mich war klar, ich bin klar in den 90ern irgendwie auch groß geworden, wo Borussia Dortmund damals die großen Erfolge hatte. Da liefen viele meiner Klassenkameraden dann auf einmal im Dortmund-Trikot rum und so. Und
hast du das nie in Frage gestellt selbst? Also sagtest du, ich würde auch gerne?
Ich habe einmal, das hat mein Vater mir vor einigen Jahren mal erzählt, Dortmund habe ich eine Aversion gegen, ne? Ich habe viele Freunde, die auch Dortmunder sind und ich kann das auch nehmen und sowas alles, aber ich mag den Verein einfach nicht, so kann ich ja mal sagen. Nein, aber ich habe irgendwann mal meinem Vater gesagt, Papa, also da halt in den 90ern irgendwie, und dann so, Papa, Also Borussia Dortmund finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ich bleib auf jeden Fall Bochumer, ne? So, wie man halt so als Kind irgendwie dann auch so auf sowas reagiert. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern und ich habe in meiner Erinnerung auch nie irgendwie Dortmund gut gefunden, aber es muss wohl irgendwie mal an so einem Tag dann gewesen sein. Nein, und ich bin Bochumer durch und durch und ich kann mir auch nicht vorstellen, Spiele zu verpassen vom VfL. Das geht einfach nicht. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn wir irgendwo im Ausland sind, muss das immer möglich machen, dass ich irgendwie dieses Spiel mitkriege.
Und trinkst du auch nur Fiege?
Nee, das wäre übertrieben zu sagen. Natürlich trinke ich gerne mein Fiege, ja. Aber also
geht auch Union.
Ja, Union geht's auch. Ich bin ja Stauder-Fan. Also okay. Stauder finde ich ziemlich gut.
Ist das jetzt eigentlich Werbung?
Es gibt auch andere Biersorten wie Krombacher und Veltins, oh Gott.
Genau. Ich sag mal, und du hast ja auch einen Song über den VfL geschrieben. Jetzt muss ich mal kurz die Texte, die habe ich mir rausgeschrieben. Ah. Und zwar VfL, Verein für Leidenschaft. Du Verein für Leidenschaft, der mir so viel Leidenschaft.
Ja, richtig, genau.
Ja, geil.
Der ist mir eigentlich gar nicht so richtig in den Sinn gekommen, sondern es war eigentlich die logische Konsequenz meines Daseins. Ja. Nee, also, aber die Zeile ist, die liegt mir wirklich am Herzen, muss ich echt sagen, weil die wirklich alles zusammenfasst. Es ist, für mich ist der VfL eine pure Leidenschaft. Ich bin auch immer im Stadion. Ich bin mit dem VfL total verwurzelt.
Und bist du auch leidenschaftlich?
Ich bin auch sehr leidenschaftlich, definitiv. Und deswegen ist es auch, ich sterbe im Stadion, ja. Also ich kann mich nicht zurückhalten.
Oft, ne?
Ja, eben. Und ich gehe da voll mit, ne? Ja. Und auch am Fernseher. Ich gehe da total mit und ich in allen Emotionen, in allen Höhen und Tiefen. Und
so wie Günther Pohl.
So wie Günther Pohl, der richtig. Der ist auf jeden Fall. Ich bin übrigens mal bei Radio Bochum gewesen und habe mit 8 oder 10 Jahren oder so Günther Pohl parodiert. Das ist bei Radio Bochum, also damals Ruhrwelle Bochum.
Echt?
Auch gelaufen, ja.
Oh, das müssen wir mal suchen.
Ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Archiven noch ist.
Geil.
Nein, aber diese Leidenschaft, die ist definitiv geblieben.
Könntest du es jetzt auch noch parodieren?
Oh, schwer.
Und dann sind wir hier wieder im Stadion und ich krieg hier langsam einen Herzinfarkt. Das kann doch nicht wahr sein.
So ein bisschen knödelig.
Ja, geil. Geil. Ja, cool.
Günther Pohl. Absolut.
Aber weißt du, mir ist noch was aufgefallen?
Ja.
Im Song, ne? Du singst ja Bochum hier, wo das Herz noch zählt.
Ja.
Das hast du ja geklaut.
Das habe ich geklaut.
Und
zwar sogar auf zwei Ebenen habe ich das sogar geklaut. Einmal von uns aller Herbie, ja. Und auch noch vom VfL, weil der VfL sogar das auch noch irgendwo unter so einer Charity-Sache laufen hat. Aber ich finde halt einfach auch.
Und weiß das Herbert?
Ich weiß nicht, ob er es weiß. Frag ihn.
Ich frage ihn beim Podcast.
Ja, genau. Wenn er mal da ist, frag ihn. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
Ja.
Ich glaube, es wurde aber schon so oft geklaut in so vielen unterschiedlichen Kontexten. Ich glaube, dass sowieso der Song Bochum quasi in alle Marketingteile auseinandergenommen wurde und in allen Mosaiken irgendwo wieder zusammengesetzt wurde, wie es in Bochum nicht anders geht. Aber dieses hier, wo das Herz noch zählt, ist wirklich unfassbar geil. Es ist, also Grönemeyer schafft es ja sowieso manchmal so mit 3 Worten oder 4 Worten so irgendwie so Sachen auf den Punkt zu bringen. Und hier, wo das Herz noch zählt, ist keine Floskel.
Ja.
Das ist, und Herz, man kann auch Herz haben, wenn man direkt ist, ne? Also wenn man auch mal unangenehme Worte sagt, die kommen auch von Herzen.
Ja.
Ich muss daran denken, hier so im Schauspielhaus, da habe ich auch viele Charaktere kennengelernt, so, also jetzt nicht auf der Bühne, sondern so, die werden die ein oder anderen, die hier lange tätig sind oder waren oder so, auch alle natürlich so ins Herz geschlossen haben. Aber ich denke da jetzt zum Beispiel an die Kantine, wo ich anfangs hier oft mal angeraunzt wurde und so, das waren die herzlichsten Beziehungen, die daraus entstanden sind, weil offen, ehrlich, direkt und mit unfassbar viel Empathie dann. Aber auch mal sagen, so wenn da einem was nicht passt, so hier, wo das Herz noch zählt.
Genau.
Ja,
ja, da kamst du nicht drum rum, ich verstehe das. Also es ist ja auch ein unglaublich geiler Ausdruck, ne?
Ja, absolut, genau.
Ja, und in deinem Song auch gut, aber bei Herbert auch gut.
Ja, absolut. Ich meine, es ist sowieso, ich habe viele Songs jetzt, nicht nur den VfL-Song, damals mit meiner Band Hörbuch habe ich auch Songs geschrieben wie Hier gehöre ich hin oder auch jetzt in meinem Soloprojekt nochmal Von hier weg. Also es sind irgendwie so viele Songs, die ich mit dem Thema Heimat verarbeite. Und trotzdem kannst du niemals in Frage stellen, dass Bochum von Grönemeyer irgendwie dadurch, also ich meine, es wird sowieso nicht dadurch ersetzt, das ist ja anmaßend und bekloppt, aber ich möchte es auch gar nicht ersetzen vom Anspruch her, sondern das steht da, das ist da. Ich möchte vielleicht dann irgendwie in anderen Songs andere Akzente setzen oder das irgendwo mal ein bisschen anders aufgreifen, aber ja, Bochum ist eine Instanz und letztendlich beneidet uns, glaube ich, jede Stadt um diesen Song. Ne? Weil ich meine, das muss man ja auch sagen, so den kennt jeder, den Song. Ja. Und egal, gerade beim Fußball, aber auch so, welche Stadt hat denn wirklich so einen Song, der nicht irgendwie als Auftragsarbeit irgendwie zurechtgeschustert wurde? Ne? Ja. Es ist sensationell.
Und glaubst du, es gibt, das überlege ich mir manchmal, weil ich bin ja auch totaler Grönemeyer-Fan, bekennt. Er hatte auch schon zugesagt für den Podcast und dann kam Corona.
Oh Mann.
Ja, genau. Aber er kommt noch und dann frage ich ihn, was er davon hält. Ich spiele ihn dann einmal.
Also unbekannterweise herzliche Grüße.
Genau, dann besprechen wir das, ob das okay war, dass du das...
Ich will es hoffen.
Ich denke schon. Ja. Nee, sag mal, das überlege ich mir manchmal. Meinst du, es gibt irgendjemanden, der diesen Song scheiße findet?
Glaube ich schon.
Aber Bochumer?
Ja, ja gut, Frage. Also ich glaube, du kannst den Song als Bochumer nur dann scheiße finden, wenn du wirklich in irgendwie irgendwas Negatives also wenn hier was Negatives passiert ist, also wenn weiß ich nicht, also ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen, also weiß ich nicht, um jetzt eine klare Antwort zu geben, nee.
Das geht gar nicht, ne?
Nee.
Nee. Hast du genug Platz hier am Sofa? Aber wir halten ja ganz doll Abstand. Aber ich kann aber auch noch rüber, ne?
Nee, also das ist ja dieses schöne Kanapé, das ist ja nahezu einladend dazu, einen Corona-Podcast da drauf zu machen mit dem Abstand.
Mit dem Abstand. Ja. Aber wir halten ja super Abstand.
Wir halten aber nicht emotional.
Nee, ich emotional finde, das nicht, das geht
sehr,
nicht. Ne?
Wie man heutzutage sagt, Deep Talk. Ja. Ich finde das ist ja ein Unwort für mich, Deep Talk. Ne? Weil ich finde halt einfach Deep, also eigentlich sollte jeder Talk ein Deep Talk sein, so, oder?
Aber hier, kannst du es verstehen, warum dieser Ort so, also ich finde ja wirklich hier passiert das, ne? Diese Nähe passiert hier.
Absolut.
Du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Diese Kreuzung hier, ne?
Genau. Also ich finde,
auf die man guckt.
Ich finde es wahnsinnig. Das habe ich nämlich auch gedacht, als ich hier ins Schauspielhaus reingekommen bin, wir gemeinsam hier so die Wege hochgegangen sind und dann hier im Foyer angekommen sind. Die schönsten Momente hier im Foyer verbinde ich damit, dass die gar nicht mit Vorstellungen verbunden waren, sondern in der Zeit hier, wo ich am Schauspielhaus war, wo genau wie jetzt kein Mensch da war und man alleine in diesem Foyer, das ist sowas wahnsinnig...
Ja, ein Privileg, oder?
Ja, ein Privileg, absolut. Also das ist wirklich, ich finde, wo wir gerade vom Schauspielhaus und vom VfL gesprochen haben, so, es gibt für mich zwei Orte, wo ich Gänsehaut kriege dafür, was für ein Privileg ich habe, die so in der Form kennengelernt zu haben. Es ist halt wirklich alleine im Schauspielhaus gewesen zu sein oder auch teilweise mal, was weiß ich, wenn hier irgendwelche Partys noch liefen oder was, dann nachts irgendwie nochmal den Fahrstuhl, der immer stecken geblieben ist, zu fahren oder hier einfach alleine entlang zu laufen und im Stadion alleine auf dem Rasen zu stehen und die Atmosphäre zu genießen.
Alleine, das ist garantiert geil.
Ja, ich hatte ja diese Akustik-Heimspiele im Sommer, wo ich im Stadion halt einfach auch gespielt habe. Davor haben wir auch schon mal während eines Spiels im Stadion gedreht. Da stand ich kurz vor Anpfiff, vor der Ostkurve auch.
Und was habt ihr da gedreht?
Da haben wir für den VfL was gedreht, genau. Das war auch, also ja, das ist, also das weiß man, weiß ich ganz genau zu schätzen, was das heißt. Und ich glaube, da könntest du jetzt sagen, ja gut, beim Bundesligaspiel Dortmund gegen Schalke stellen wir dich auch dahin. Das wäre natürlich wahnsinnig beeindruckend an sich, das auch mal so in der Form zu erleben. Aber da hätte ich nicht diese Emotionalität mit dem Augenblick, mit dem Moment, mit diesem Ort halt wirklich drin.
Ja, die hat man jetzt hier ganz klar. Auch mit den Kronleuchtern ist es einfach.
Und dass es draußen dunkel ist. Wir hatten ja im Vorfeld drüber gesprochen. Irgendwie, wann nehmen wir den Podcast auf? Und dann hatte ich so drum gebeten, ach, lass es doch, wenn es möglich ist, irgendwie so machen, dass es draußen dunkel wird und diese Theateratmosphäre kommt, weil die fehlt mir, muss ich sagen, in Corona-Zeiten besonders. Schon, ne? Also so dieses, viele Sachen, ob die jetzt da sind oder nicht, habe ich gemerkt, so wichtig ist es doch nicht. Ja. Aber so, so dieses Erlebnis jetzt von heute Abend hier, das ist schon schön.
Das ist schon schön, wir haben es schon gut, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wir dürfen hier rein.
Ja.
Sag mal, lass uns mal über Club der Roten Bänder sprechen. Ne? Also meine Tochter hat das ja auch immer geguckt. Darüber bin ich überhaupt darauf gekommen. Ja. Ne? Die hat die Serie erst geguckt. Ne?
Ja.
und dann vor zwei Jahren den Film. Ja. Genau. Und das ist eine Krankenhausserie, kann man sagen, ne, die sich mit erkrankten Jugendlichen, also die spielt quasi auf dem Fluss, so kann man es auch sagen.
Ja, oder? Genau. Mhm. Ja, die Idee von Club der Roten Bänder ist ja, also das zeichnet für mich auch oder den Erfolg der Serie aus. Es ist nicht die 212. Krankenhausserie, die nach dem Schema passiert, es kommen Kranke rein, gehen Gesunde raus und in der Zwischenzeit hat der Arzt mit der Krankenschwester noch eine Affäre. So, genau. Ne? Das ist es eben nicht, sondern es ist.
Und stellt eine, kurz die falsche Diagnose, aber dann. Ja,
aber dann doch richtig, ne? Genau. Also ich habe da auch so gewisse Fernseherfahrungen in Formaten, die ich auch gespielt habe, sammeln dürfen. Ja, also das ist ein anderes Thema. Aber Club der Roten Bänder ist halt eben anders. Club der Roten Bänder ist speziell, weil es erstmal das Leiden und die Krankheit von Kindern und Jugendlichen zeigt. Mhm. Als ich damals das Drehbuch bekommen habe, habe ich gedacht, ach du Schande, das ist ja heftig. Kann das funktionieren? Und dann war mir sehr schnell klar, okay, also entweder das geht unter die Decke oder das deutsche Publikum nimmt es nicht an. Also beim Drehen haben wir gemerkt, das funktioniert, das ist richtig geil. Aber es hätte sein können schon so, willst du dich wirklich damit befassen, dass Kinder und Jugendliche Krebs haben, schwere Diagnosen bekommen, vielleicht sterben oder schon gestorben sind? Solche Sachen alles. Aber
du hast querschnittsgelähmten Ruben gespielt.
Genau, querschnittgelähmten. Ne? Mein Schicksal war halt eben der Rollstuhl und die voranschreitende Lähmung halt eben auch zum Tode führend. Mhm. Das Besondere ist halt einfach, dass diese Serie das Leben in den Mittelpunkt stellt. Also den Spaß, die Lebensfreude an sich, Gemeinschaften zu bilden, Freunde zu finden und das Leben so wie es ist auszunutzen. Und das hat gleichzeitig so viel Tiefe und so viel Lebendigkeit mit drin gehabt, dass ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, weil das ist wirklich, ich glaube, das ist auch wo wir gerade Privileg hatten, das ist ein Privileg, so eine Serie mitspielen, mitgestalten zu dürfen, weil es nämlich, also unabhängig davon, dass es ein super Erfolg war und über drei Staffeln halt einfach sensationell erzählt wurde, es ist toll, so eine Geschichte mitgestaltet zu haben. Und Albert Espinosa, der das selbst erlebt hat, also sein alter Ego ist der Leo in dem Fall in der Serie, den durfte ich auch mehrfach selber kennenlernen. Wir haben uns sehr intensiv unterhalten und das ist unfassbar, wenn du dann auch noch weißt, das sind echte, wahre Begebenheiten. Meine Figur beispielsweise hat er mir im Vertrauen gesagt, wer alles so in seinem Leben da in meiner Person drin steckt, und das ist Wahnsinn. Das ist nicht irgendwie scripted, sondern das ist Reality. So, und das ist echt Wahnsinn gewesen.
Und glaubst du, du hast dich dadurch verändert, oder würdest du sagen, du bist dadurch zu einem anderen Menschen? Also kann man ja, ich meine, jede Erfahrung bringt ja was mit sich. Aber würdest du sagen, du bist tatsächlich dadurch vielleicht auch demütiger geworden, was Krankheit oder was eben Gesundheit angeht?
Ja, also man muss vorsichtig sein mit so Superlativen, ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden, weil das maße ich mir nicht an. Aber was ich definitiv sagen kann, ich habe unabhängig von den Erlebnissen, die wir am Set hatten, die auch für uns Schauspieler unfassbar krass waren, muss man sagen, also so krasse Momente mit echten Tränen und Verzweiflung und so, die wirklich da passiert sind.
Und gab es da auch mal so Momente beim Dreh, wo du gesagt hast, wo du sagst, das vergesse ich nie, das war so krass.
Ja, also definitiv. Ich bringe mal einmal ganz kurz den Gedanken davor noch zu Ende, weil ich fand es total krass, als wir, nee, warte, ich sag erstmal den krassesten Moment. Nein, ist alles gut, alles gut. Es wühlt einen echt auf irgendwie so, es ist ein krasses Ding. Nein, das krasseste war, das war auch der fast letzte Dreh, also der offiziell letzte Drehtag der dritten und letzten Staffel, wo wir die Beerdigung von Leo, dem Hauptdarsteller, halt einfach dann von Tim Oliver Schulz, der den Spiel gedreht haben. Und jetzt haben wir 3 Jahre lang diese Serie gedreht und alle waren da. Ja, also alle aus dem Hauptcast waren da, sind auf diesem echten Friedhof. Wir drehen diese Szene und du setzt ja nun mal wirklich dann was bei. Ich meine, da ist keiner drin in der Urne, aber ne, es ist schon dieser Moment da. Und das war für uns alle unfassbar krass, weil wir echt wirklich diese Person beerdigt haben im Gefühl. Da haben wir uns lange intensiv drüber unterhalten und gleichzeitig haben wir das Ende der Serie damit auch noch beerdigt, wenn man so will, weil das fand ich auch eine sensationelle Entscheidung von Vox und der Produktionsfirma Benchy Bay damals zu sagen, okay, wir machen 3 Staffeln und dann ist vorbei. Ja, man hätte auch sagen können, es ist so eine unfassbar erfolgreiche Serie, wir machen 4., 5. Staffel und sonst was. Nee, die Geschichte war auserzählt, die war rund und das fand ich super. Nein, aber das war echt ein krasser Moment. Also es waren viele krasse Momente, aber das war wirklich so das absolut krasseste, ja.
Okay. Warte mal, und jetzt, was wolltest du davor sagen? Nicht, du willst dir das nicht anmaßen,
ja, anderer genau. Mensch? Anderer Mensch zu sein, aber wir hatten Situationen, unabhängig jetzt eben von solchen Szenen am Set, wo wir in Fantreffs, wo wir bei Premieren und so weiter, aber auch in Fanpostbriefen, Social Media natürlich auch ganz groß Kontakt mit Betroffenen haben, mit Menschen, die jetzt auch nicht mehr leben, mit Kindern, Jugendlichen, die jetzt nicht mehr leben, die mit uns noch Kontakt aufgenommen haben, mit Eltern von verstorbenen Kindern und so weiter. Krebskranke, die wiederum geheilt, genesen sind. Vereine, die sich daraus entwickelt haben, die in der Serie ihre Gründung, quasi durch die Serie ihre Gründung hatten. Das sind Erlebnisse, Dani, das kann man sich nicht vorstellen, weil du kommst, also wenn du nicht wirklich in Kinderhospizarbeit drin bist oder irgendwie, was weiß ich, sowas oder wirklich in solchen Berufen tätig bist, dann hast du damit ja einfach glücklicherweise nicht so viel Kontakt. Aber ich sage mittlerweile gar nicht mehr glücklicherweise, weil es war für mich ein Riesenglück, dass an der Stelle auch mal so intensiv zu erleben, weil man dann nämlich wirklich sich schon andere Gedanken macht, andere Wertschätzungen gegenüber Leben und Lebensfreude hat. Und ich kann jedem empfehlen, der die Serie noch nicht gesehen hat, noch anzugucken. Und zwar nicht jetzt aus Eigenwerbung, sondern wirklich aus einer sinnstiftenden, ich glaube, ich habe auch keinen einzigen kennengelernt, der gesagt hat, nee, also das war gar nichts für mich. Also wenn dann höchstens, wo manche gesagt haben, das ist mir vielleicht, also kann ich emotional doch nicht verpacken, so, aber das sind erstaunlich die wenigsten.
Obwohl, das ist ja gar nicht so. Ich weiß noch, als mir meine Tochter das erzählt und die hatte so, boah, nee, ich will mich echt nicht mit Krankheit beschäftigen, tut mir leid. Sie so, nein, das ist nicht so. Das ist ganz anders, als du denkst. Und da, ich weiß noch, dann habe ich das so mit ihr zusammengeguckt. Und dann war ich wirklich erstaunt darüber, wie das wirklich auch, wie der Zugang für die Jugendliche ist und wie die Jugendlichen sind und wie schön das eigentlich für die ist, dass sie sich eben damit auseinandersetzen und nicht sagen, das gehört nicht dazu, sondern die machen es ja eigentlich genau richtig. Nämlich nicht so wie wir, die sagen, boah, ich will nichts mit tun zu tun haben, sondern da war ganz klar, ich meine, da war die 14 oder so, die gesagt hat, nee, ich finde das total gut.
Sensationell. Also das muss ich auch sagen, das finde ich ganz toll, dass das eine Botschaft ist, die angekommen ist. Und jetzt haben wir auch gerade so viel emotionale Momente da reingepackt. Wichtig ist, da ist auch super viel Witz drin. Ne? Ja. Und es ist ja auch so, sag ich mal, vom Genre her der Dramedy zugeordnet. Ja. Also Drama und Komödie. Auch, ne? Ja, also letztendlich muss man sagen, die Serie und wir auch als Ensemble und Schauspieler haben da letztendlich dann von Grimme-Preis, Fernsehpreis, Jupiter Awards und was weiß ich nicht, alles eigentlich dafür bekommen. Und ich muss auch sagen, das macht mich halt insofern natürlich besonders stolz, weil es halt irgendwie was ist, wo wir alle auch hintergestanden haben. Mhm. Ich habe das seitdem und davor auch noch nie so erlebt, dass du am Set warst und alle sich als Teil dieser Serie, als Teil dieser Erzählung identifiziert haben. Weil oftmals ist es auch so, du drehst einen Film und du drehst eine Serie und du siehst, selbst wenn es jetzt nicht der größte Schund ist, aber irgendwie, das ist halt ein Job. Ne? Also so, da alle machen geben ihr Bestes, so, ne? Aber es ist halt, da hängt nicht das Herz dran. Mhm. An der Serie da hat aber allen das Herz dran gehangen und zwar auch hinter der Kamera bei Maske, Kostüm und Co. Ne?
Ach schön.
Ja.
Du bist so nett, Dominik. Bist du so der Typ auch so, so Traumschwiegersohn?
Ja, das musst du andere schon, ne? fragen, aber ich sag mal, ich gebe mir Mühe, meinen Mitmenschen gegenüber freundlich aufzutreten. Und nein, bin ich auch von, ich bin auch, glaube ich, ganz nett so. Also ich, ja, mich muss man auch ärgern, dass ich wirklich nicht nett werde, so, ne?
Ja.
Ja, also das passiert sehr, sehr selten und da muss auch wirklich was passieren, dann kann ich
und
auch
anders.
Und wenn
der VfL dich geärgert hat, gehst du dann,
ja, klar, dann so bin ich richtig sauer, aber ich bin ja, ich würde, selbst wenn ich irgendwie dann rumschnauze oder so, ich schnauze ja dann eher in die Situation.
Ja.
Ich würd nie jemanden als solches, ja gut, manchmal, ja gut, der Gegenspieler, der ja irgendwie Mist macht, so. Aber den pöbel ich ja in dem Moment nicht als Menschen an, sondern das ist ja eine Spielsituation. Ich würde niemals einen Menschen anpöbeln, so, ne? Ja. Also, aber interessanterweise, wo du das so sagst, ne?
So
meine Rollen, ja, meine Rollen, die ich spiele, sind ganz, ganz häufig genau das Gegenteil, ne? Und ich habe für mich festgestellt, das ist auch schon einmal im Schultheater so gewesen, dass ich so oft den Bösewicht gespielt habe. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich das vielleicht auch ganz gerne mache oder vielleicht auch ganz gut kann, dass ich dafür besetzt werde, dass ich da dann so ein Ventil habe, ne? Dass ich da halt wirklich einfach auch mal so Aggression, die sich unbewusst in einem aufstaut, dann
da
mal rauslasse.
Alles rauslassen.
Ja, ich habe das
mal.
Ja, genau. Und das ist, ich glaube, dass es auch ziemlich cool ist, dass man als Schauspieler dann eben so ein Stück weit da so dieses Ventil nutzen kann. Mhm. Ich persönlich halte nichts davon, wenn Schauspieler, was heißt, ich halte nichts davon, also ich sag mal, ein guter Schauspieler ist für mich nicht der Schauspieler, der immer nur authentisch ist, so wie er immer ist und dann halt in den Rollen auch immer so ist. So. Das sind Charaktere einfach. Das ist für mich aber in dem Sinne nicht der gute Schauspieler. Was ich unfassbar krass finde, ist halt Schauspieler, die müssen jetzt gar nicht so vielseitig sein, aber die ganz anders auch auf der Bühne oder im Film als in der Realität sind. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich ein guter Schauspieler bin, aber das ist das, was mich persönlich einfach auch reizt, was mich interessiert. Und ich finde es auch ganz toll, habe ich viele, viele nette Kollegen kennenlernen dürfen im Laufe der Zeit am Theater, aber vor allen Dingen auch im Film, wo ich gesagt habe, Mensch, den habe ich mir schwieriger vorgestellt. Das ist ein ganz lieber Kerl, so finde ich ganz toll.
Ja, wie ist denn das überhaupt bei dir? Du bist ja quasi Autodidakt, ne? Das kann man ja so sagen, ja, oder? Schultheater und dann
genau,
bist du abgegangen einfach, ne?
Ja.
Und hast keine Schauspielschule gemacht. Hast du das mal überlegt, ob du das machst?
Ja, ich hab sogar wirklich an der Schule mal vorgesprochen.
Hier?
Also, nee, in Bochum nicht. Das könnte ich jetzt sehr weit ausholen.
Das geht aber als Lokalpatriot.
Ja, pass auf, ich muss die Sache jetzt schnell erzählen, weil da könnte ich jetzt zu lange ausholen. Aber ich habe halt nach dem Schauspielhaus, und wo ich hier tätig war, hatte Thorsten Kindermann mich damals auch noch gefragt, ob ich mit
Grüße,
ihm
Grüße, den habe ich gerade noch vor der Tür getroffen.
Ja, grüß ihn zurück. Ich habe den Thorsten das letzte Mal in der Tat im Stadion auch getroffen. Nein, der hatte mich damals noch gefragt, ob ich hier mit ihm noch ein Projekt mache. Das war damals nach Tribute to Johnny Cash, was gelaufen ist, dann hier Tribute to Quentin Tarantino und so. Und ich habe dann aber erstmal wollte ich vom Theater wieder weg und habe dann Musik studiert. Dann Musik war dann, obwohl das ja meine auch Leidenschaft ist, die ich sehr stark betreibe, aber irgendwie im Studium doch nichts. Und dann habe ich, ach komm, dann jetzt doch Schauspielschule und habe mich beworben. Mhm. Aber nur da, wo noch die Frist da war, und das war in Bochum leider nicht mehr.
Ja.
Sonst wäre natürlich, hätte ich in Bochum vorgesprochen. Und dann habe ich hier und da vorgesprochen, überall auch weitergekommen, und für mich war ja klar, so, ich habe vorher schon gedreht, ich werde jetzt an eine Schauspielschule angenommen, ist doch logisch, ne? So, die lechzen doch nach mir. Ja, und dann bin ich natürlich auf dem harten Boden der Realität angekommen, als ich nach ein paar Runden, die man da so weitergekommen bin, am Ende immer rausgeschmissen wurde und gesagt wurde, ja, schön und gut, echt richtig gut, und nächstes Jahr kommst du nochmal wieder und hast die Rollen richtig drauf.
Ja.
Weil ich natürlich einfach irgendwie mir ein paar Rollen in wenigen Wochen irgendwie so, da konnte ich gerade mal den Text gefühlt, da habe ich schon vorgesprochen. Ne?
Ja.
Und dann war ich aber wiederum auch nicht bereit, jetzt ein Jahr zu warten und dann wieder neu vorzusprechen. Habe ich gesagt, nee, okay, dann ist Schauspielschule, mache ich nicht. Und dann letztendlich habe ich das Schauspiel dann nicht durch die Schauspielschule erlernt, sondern wirklich dann Learning by Doing. Natürlich habe ich auch Coachings gemacht und so, aber ich bin in der Tat echt am Ende froh, weil ich glaube, den Werdegang in der Vielfalt, den ich so gemacht habe, den hätte ich nicht gemacht, wenn ich an die Schauspielschule gegangen wäre.
Ja, das sagen ja viele tatsächlich, ne? So.
Ja, ich glaube auch. Also ich kenne wenige, die wirklich sagen, die Schauspielschule, das ist das, was mich im Leben und im Leben und auch im Beruflichen halt wirklich nach vorne gebracht hat. Klar, ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass man in der Schauspielschule natürlich auch sehr, sehr gute Basics halt lernt. Mhm. Ne? Das ist keine Frage. Aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine, Basics kann man sich auch über einen anderen Weg drauf schaffen.
Ja. Ja, und jetzt, wie geht's jetzt weiter mit dir als Schauspieler? Was hast du denn so vor?
Also in der Corona-Zeit ist mir einfach auch nochmal so klar geworden, dass ich sehr dankbar bin, dass ich eben nicht der reine Schauspieler bin. Also ich bezeichne mich auch selbst, du hast mich ja vorhin vorgestellt, als Schauspieler und Musiker.
Genau.
Und Bochumer, ne, hast du gesagt.
Genau,
ne?
Dann habe ich gesagt, und was er sonst noch so alles macht, darüber reden wir.
Genau. Ja, und wenn wir gleich darüber reden wollen, dann stelle ich eine Frage dazu. Aber grundsätzlich meine ich, ich sage einfach mittlerweile, ich bin Kreativschaffender.
Ja.
Und meine damit vor allen Dingen nicht, dass ich viele Sachen grundsätzlich mache, sondern dass ich mich nicht darauf reduzieren möchte, Schauspieler zu sein, Musiker zu sein, in der Medienarbeit irgendwie Sachen zu machen, weil ich finde halt einfach, es gibt gerade im Kreativbereich so viele wie mich, die auf vielen Ebenen unterwegs sind, die dies machen, das machen und so. Und wenn du irgendwann sagst, ja, der Autor, der Schauspieler, der Musiker und so, dann denken immer alle, was sind das für Übermenschen? Mhm. Die können ja alles. Nee, können sie nicht. Ich kann auch nicht alles. Ja, ich bin in allem irgendwie mit drin und ich mache das alles gerne, aber ich würde mich niemals als Schauspieler in dem Sinne bezeichnen, wie ich jetzt hier ein Ensemblemitglied im Theater als Schauspieler bezeichnen würde, weil beim Ensemblemitglied dreht sich von morgens bis abends 24/7 alles um Theater, um das Stück, um Textlernen, um mein Sozialleben ist auch irgendwie dann damit verankert so, und das ist bei mir eben nicht der Fall und deswegen bin ich halt froh, jetzt gerade in Corona-Zeiten auch, wo weniger gedreht wurde, wo viel ausgefallen ist und so weiter, dass ich nicht darauf angewiesen war, sondern parallel eben auch viele andere Projekte hatte, die ja mich auf der einen Seite über Wasser gehalten haben, aber auf der anderen Seite auch mental über Wasser gehalten haben, dass ich kreativ weiter arbeiten konnte.
Ja, weil das ist es ja eher, ne? Genau. Also mal ganz davon abgesehen, dass man als Schauspieler jetzt einfach lahmgelegt ist, aber man hat ja, also finanziell und dann aber halt auch nichts zu tun, ne?
Ja.
Aber Projekte, die da wären?
Ja, genau. Also im Kern ist es ja so, dass ich eine Werbeagentur gegründet habe mit dem Schwerpunkt halt auf Videomarketing hier in Bochum, Westwind Medien, und wir haben halt uns mittlerweile ganz gut entwickelt, so dass wir halt viele Filmprojekte im Business-Bereich umsetzen, wobei Business-Bereich halt auch heißt, für den VfL halt auch arbeiten oder für andere Sportvereine und so, also auch Sachen, die Spaß machen, die cool sind, ja. Und das ist irgendwie eine schöne Verbindung, weil ich da so ein bisschen mein Know-how in den Medien nutzen kann. Ich habe ja auch noch Medienwissenschaft studiert. Ich kann die Regieführung übernehmen, habe da irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel als der einfache Kameramann von Imagefilmen, der nur nach einem guten Bild sucht, sondern ich gucke natürlich auf ganz andere Sachen. Hinter Musikgestaltung habe ich meine Finger mit im Spiel und sowas alles. Das heißt, ich vereine da in dieser Werbeagenturgeschichte so viele Sachen und bin trotzdem mein eigener Herr. Das heißt, wenn Filmprojekte extern kommen, wenn Konzerte sind, wenn ich dies und das und jenes machen möchte, dann läuft das halt, ne? Und ich kann trotzdem, wir haben jetzt heute einen Podcast, ich werde jetzt demnächst auch einen eigenen Podcast mit zwei auch in Bochum oder im Ruhrgebiet bekannten Leuten starten. Das kann ich auch selbst produzieren, ja. Das finde ich, das ist ein großes Thema, was mich glücklich macht, wo ich sagen kann, ich bin nicht auf andere angewiesen. Weil ich finde, gerade so als Schauspieler oder als Musiker bist du oftmals so ohnmächtig, weil du immer darauf angewiesen bist, dass der Produzent, dass die Regisseurin, dass die Firma, dass das Haus und so. Nee, ich kann auch selber Sachen umsetzen. Das finde ich ganz großartig. Ist auch ganz großartig, dass heutzutage so, egal wie Social Media affin man ist oder nicht oder was man daran gut oder schlecht findet, dass das grundsätzlich auch über Social Media jetzt mittlerweile möglich ist, auch Sachen zu publizieren. Ne?
Ja, du musst halt nicht warten. Ne?
So genau. Also das finde ich, das ist für mich einfach so, dass das, was mich gerade so in der Filmbranche echt extrem fasziniert, also im Negativen fasziniert, gerade wenn du auch so auf Empfängen bist, ne? Filmstiftung oder irgendwie so, dann laufen da alle bekannten Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen rum, die Politiker mischen sich dazwischen und irgendwie am Ende des Tages, wenn du das so beobachtest, es geht die ganze Zeit nur darum, irgendwie Honig um den Bart zu schmieren, um irgendwie da jetzt doch noch bei dem was reinzukommen und hier was zu machen. Ist ja auch ein Stück weit okay, so Netzwerken ist ja auch total wichtig, mache ich ja auch und so, aber finde ich manchmal schade, wenn man sich so selber so fast schon unter Wert verkauft oder so, sich so anbiedert. Ne? Das mag ich nicht so.
Aber muss da trotz, hast du so einen Traum, so was die Schauspielerei angeht? Ist da noch so was, wo du denkst, du willst auf jeden Fall noch irgendwo hin oder willst auch noch größer spielen oder mit größeren Stars spielen? Oder
ach ja, was Stars. Ja. Also was ich super geil fand, wenn ich bislang mit Kollegen gedreht habe, die ich selbst, sag ich mal, die mich inspiriert haben oder die ich toll finde. Und dann hast du den ersten Drehtag, bist aufgeregt. Das ist ja irgendwie, natürlich, das ist ganz toll im Schauspiel, ne, dass du dann auch Persönlichkeiten kennenlernst, mit denen dann spielen darfst. Ganz, ganz toll. Aber das ist gar nicht so das, was mich antreibt. Was mich antreibt, wäre eher zu sagen, okay, ich möchte gerne nochmal eine historische Sache irgendwie so drehen. Da habe ich bislang eigentlich recht wenig gemacht, weil ich das irgendwie faszinierend finde, so wirklich da nochmal in die Richtung zu gehen. Und halt eben Ruhrgebietsromantik in Anführungszeichen in solchen Filmen auch nochmal mehr mitzuwirken, ohne halt eben in diese Assi-Schiene reinzukommen, sondern wo genau was wir am Anfang so gesagt haben, so hier, wo das Herz noch zählt, so Charaktere auch dann irgendwie so zu bilden. Und dann ist ein ganz großer Traum von mir, nochmal wieder was am Theater zu machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, gerade wo wir jetzt heute hier sitzen, es ist schon eine Sehnsucht. Ich habe vor 4-5 Jahren nochmal die Möglichkeit gehabt, hätte ich fest ans Theater gekonnt. Da hatte ich auch in so einer Kurzschlussreaktion habe ich mich da irgendwie auf ein Vorsprechen beworben, bin eingeladen worden, habe vorgesprochen und dann rief der Intendant an, hat mir gesagt, ja, wollen wir, ist super. Und in dem Moment, wo der gesagt hat, ja, wollen wir, wurde mir klar, okay, ich will aber gar nicht. Weil festes Ensemblemitglied, ne? Also da hätte ich wieder alles andere sein lassen müssen. Ich wäre halt komplett da gewesen. Und das war mir klar, nee, das will ich nicht. Ich würde aber super gerne mal wieder ein Stück spielen, ja, ein Stück Vertrag oder irgendwie Liederabend, also halt einfach diese Bühnensituation.
Aber hier in Bochum natürlich.
Ja, natürlich in Bochum. Also wo denn sonst? Nein, genau. Also das steht definitiv fest. Also Bühne allgemein.
Ja.
Aber wenn die Gelegenheit da ist, Bochum über allem. Ja, also es gibt keine Bühne, auf der ich lieber stünde als hier im Schauspielhaus definitiv.
Oder kein Sofa, auf dem du lieber sitzen würdest als auf dem grünen Kanapee.
Nein. Vor allen Dingen keine andere Person, mit der ich einen so tollen Podcast hier aufzeichne wie mit dir.
Sag mal, was treibt denn dich an? Was treibt denn dich so morgens aus dem Bett?
Mein jetzt privat oder so?
Überhaupt. Was, warum stehst du denn auf? Krasse Frage. Ne? Ist mir gerade eingefallen.
Ja, was treibt mich an? Die gleiche Frage wurde ich schon mal gefragt in einem anderen Interview. Ich überlege gerade, was ich sage. Weiß ich nicht mehr. Aber hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich das schon mal gefragt wurde. Ich glaube, was mich im Allgemeinen antreibt, ist Sachen zu gestalten. Also meint es wirklich jetzt im Allgemeinen. Ich gestalte unheimlich gerne auch selbst zu Hause. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Gartenarbeit denke oder so, ne, mache ich total gerne, ne, so irgendwie sowas schaffen, was machen, was gestalten oder auch kochen, ja, irgendwie sowas was zu kreieren, was am Ende schmeckt. So.
Das soll ja auch sehr zur psychischen Gesundheit beitragen, ne? So Gartenarbeit und Kochen.
Kann
das
ich nur
ja
bestätigen.
Sehr,
und Podcast hören. Ja. Ist wirklich, ohne Mist, ist wirklich diese Kombination bei mir. Ich bin unfassbar kranker Podcast-Hörer.
Ja.
Ich höre so mittlerweile 7-8 Podcasts, die ich immer höre so und das ist krass, weil dann kannst du super geil Gartenarbeit machen, dabei kochen, mit dem Hund spazieren gehen, so das mache ich halt dann irgendwie total gerne.
Und jetzt kannst du immer den hören.
Das mache ich immer, auch. Immer. Ja, klar, natürlich.
Ja, immer den mit dir.
Ach so, den mit dir. Nee, also das muss ich sagen, so selbstverliebt bin ich dann wiederum nicht. Ich muss es mir einmal anhören, damit ich irgendwie auch gucke, ob ich wirklich keinen Quatsch erzählt habe. Hoffentlich nicht.
Genau.
Nee, aber was mich ansonsten antreibt, ist natürlich irgendwie im Beruflichen auch dieses Gestalten, Sachen zu machen. Ich könnte mir es niemals vorstellen, halt quasi so eine stupide Tätigkeit zu machen. Das war auch für mich in der Berufsfindung so, egal ob das jetzt Schauspiel, Musik, Medien und so weiter alles ist, das war für mich nie eine Option, in eine Anstellung zu gehen. Mhm. Weil mir einfach, es ist mir extrem zuwider, Sachen irgendwie für andere zu machen. Ich will das irgendwie für mich machen. Ja.
Bist du ein positiver Mensch?
Ja, durch und durch. Also ich bin, ich suche immer den optimistischen Blickwinkel. Mhm. Auch wenn ich mit nahezu aussichtslosen Situationen irgendwie konfrontiert bin, versuche ich immer eine Lösung zu finden. Das ist vielleicht auch manchmal, manchmal ist es ja auch so, du kannst letztendlich du siehst, okay, das ist, man kann nicht so optimistisch da drauf blicken, dass man sagt, ja, hey, das wird auf jeden Fall alles wieder gut oder so, ne? Sondern du weißt, okay, das wird nicht gut. Aber trotzdem kannst du ja eine Lösung dafür suchen. So, wie kommen wir irgendwie da raus? Wie kann ich jetzt Schaden abhalten und sowas? Das ist bei mir, geht manchmal so ein Schalter um. Das ist auch so in Drucksituationen oder so. Da funktioniere ich extrem gut, dass ich sage, nee, okay, jetzt mal alle zusammenreißen, Arschbacken zusammenkneifen. Und dann geht's voran. Also ich glaube, da kann ich deswegen mit Drucksituationen so ganz gut umgehen.
Wie ist es denn jetzt so während Corona? Bist du eher so Typ A, so alles ist scheiße, wie konnte die Welt mir nur sowas Schlimmes antun? Oder so Typ B, ist schon scheiße, aber wird doch alles irgendwann besser? Gibt's ja wirklich beiden Typen begegnen
das,
mir
das stimmt,
immer
das,
mal wieder.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ich würde jetzt spontan sagen B, definitiv, weil ich sehr persönlich für mich festgestellt habe, dass abgesehen von den schlimmen von der schlimmen Krankheit, also dass Menschen sterben, dass Menschen starke Einschränkungen haben und so weiter, dass mich persönlich Corona an vielen Punkten nicht so hart getroffen hat, wie ich es mir ausgemalt habe, würde ich sagen, so, ich bin nicht Typ B. Ich muss aber auch sagen, dass ich verstehen kann, ich habe in den letzten Wochen immer mehr Verständnis entwickelt, auch für Jugendliche, wo immer so ein Bashing betrieben wird, so, Mensch, jetzt reißt euch doch mal zusammen, ihr trefft euch jetzt mal nicht und macht diesmal nicht. Grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Ich denke auch so, wir müssen ja echt als Gesellschaft zusammenhalten. Also Solidarität ist auch so ein Ding, was mich antreibt im Übrigen. Mhm. Solidarität ist für mich ein ganz großes Ding, was auch im Ruhrgebiet so für mich verankert ist. Ja, von hier weg zu sein und Bergbau und wir sind, kommen alle von unten so nach dem Motto. Und wir mussten zusammenhalten. Nee, aber
immer was, noch, das finde ich geil. Das finde ich echt eine geile Metapher. Wir kommen alle von unten.
Nee, aber wir müssen halt einfach irgendwie gucken, dass wir trotz dieses Zusammenhalten, dass jeder sich zusammenreißen muss und jeder seinen Teil dazu beitragen muss, durch Maske tragen und so weiter, Abstand halten, dass man vernünftig ist. Aber man muss auch mal ein bisschen Verständnis für Jugendliche haben. Wenn ich daran denke, ich wäre jetzt wieder 16. So, wenn du daran denkst, irgendwie so, was ist so zwischen, beispielsweise zwischen dem 16. und dem 19. Lebensjahr passiert? Da sind gefühlt, ist das halbe Leben da gelaufen in diesen 3 Jahren. Du hast immer Partys gehabt und diese Partys, die sind nun mal einfach auch Jugendkultur, das ist unfassbar wichtig, das ist identitätsstiftend und so. Natürlich muss man denen jetzt sagen, reißt euch am Riemen, wir müssen irgendwie zusammenhalten, ihr könnt jetzt nicht alles machen. Aber ich finde auch ein bisschen Verständnis muss man dem schon entgegenbringen, dass Jugendliche extrem unruhig sind und einfach sich damit nicht so einfach arrangieren können.
Ja, ich finde das auch, das ist schon, also ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, eine Party zu machen oder nur einen Freund zu treffen.
Ja, beispielsweise.
Also das ist ich finde das auch, das ist schon, schon nicht
man klar. Muss es ja auch nicht immer sofort eskalieren lassen. Nee. Ne? Aber ich finde halt einfach so, dass dass es so Corona-mäßig auch ein großes Thema für mich, Sachen differenziert zu betrachten. Mhm. Ne? Und einfach auch Kritikern, die kritische Anmerkungen machen, auch den Raum zu geben, um einen Diskurs darüber zu führen, damit man auch die vielleicht überzeugen kann, wo an welcher Stelle man irgendwie zusammenarbeiten kann. So, ne? Nur in dem Moment, wo es ans Leugnen geht und so weiter, dann ist einfach auch kein Diskurs mehr da, sondern dann muss man einfach auch eine klare Anti-Haltung geben, genauso wie das Thema Rassismus, ja. Man muss mit Leuten reden, die irgendwie vielleicht mal das falsche Vokabular verwenden oder die falsch manchmal eine komische Haltung haben. Sobald die aber nicht mehr mit sich reden lassen und Rassisten werden, dann ab dem Zeitpunkt muss man aufhören zu reden, so. Also, es ist, aber solange es geht, muss man halt einfach den Dialog suchen. Ich glaube, das ist wirklich was, was gerade im Ruhrgebiet, was wir vorleben können, weil wir eben eine zusammengesetzte Truppe hier irgendwie sind, so. Muss das immer sich vorstellen, wenn man so alte Bilder irgendwie sich anguckt. Ich meine, ich finde es immer ganz lustig hier in Bochum, der Dirk Kogul, der ist ja so der Chronist der Stadt Bochum im Social Media Bereich und postet oft irgendwie so Bilder von damals, vom Bochum und so. Und da denke ich oft so, ja Mensch, ey, das ist hier alles irgendwie zusammengewürfelt.
Wir kommen
wir kommen alle von unten. Ne? Und auch von den Masuren und was weiß ich alles, die alle irgendwie, ne, meine Oma mütterlicherseits, ne, auch aus Ostpreußen hier hingekommen mit der Familie damals und so weiter. Das sind ja alle so, ne? Alle haben irgendwie einen Ski-Namen dann gehabt und so. Und wir sind hier zusammengewürfelt, dann kamen Gastarbeiter und so. Und wenn nicht wir im Ruhrgebiet und in Bochum, wo nicht dann, dass man vorleben kann, dass Vielfalt unfassbar dazu beiträgt, hier eine geile Gemeinschaft zu bilden.
Wenn nicht wir, wer dann?
Ja.
Oder wie steht es hier in Bochum? Wenn nicht hier, wo dann?
Wo dann?
Wo richtig. Dann? Sag mal, wo du doch Bochum so liebst, ne?
Ja.
Könntest du dir auch vorstellen, Bürgermeister irgendwann zu werden?
ich glaube ja wirklich, dass wir erstmal einen hervorragenden Bürgermeister in Bochum haben. Muss ich echt sagen. Also ich halte mich jetzt in der Öffentlichkeit normalerweise etwas zurück, was Parteipolitik und sowas angeht, weil ich finde das, unabhängig jetzt davon, dass man sich gegen rechts positioniert und sowas alles, ist das, möchte ich jetzt für keine Partei irgendwie Werbung machen, aber ich finde halt, dass Thomas Eiskirch auch so ein typischer Bochumer ist, so unabhängig davon, ob er jetzt SPD ist oder nicht, der ist halt, der steht halt irgendwie für hier, den mit dem kann ich mir genauso vorstellen, ein Bier im Stadion zu trinken, wie mit dem über halt irgendwie Kulturpolitik oder irgendwie so mich zu unterhalten, das finde ich ganz toll, deswegen fühle ich mich da sehr gut repräsentiert, könnte mir daher, solange er im Amt ist, nicht vorstellen,
hier nicht irgendwas gegen ihn zu machen. Antreten.
Nein, richtig, genau.
Aber ich sehe das und doch. Das wäre was für dich.
Nein, es ist was, mich würde das insofern reizen, zu sagen, auch wieder zu gestalten, Bochum und so. Aber ich glaube, dass grundsätzlich das Politikeramt in der Ausführung als solches dann wiederum doch nichts für mich wäre. Aber ich bin schon, also ich würde jetzt nicht sofort sagen, nein, auf keinen Fall, aber am Ende würde ich es doch nicht machen.
Mhm. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Uhr, weil es wird ja demnächst
wird
auch
laut. Ne?
Es wird auch laut hinter uns im Schauspiel. Worüber müssen wir dann noch reden? Was Projekte? Was musst du denn noch erzählen?
Was muss ich noch erzählen? Ja, ich habe gerade gesagt, demnächst kommt ein Podcast. Ich darf noch nichts davon sagen.
Ich hoffe, er ist keine Konkurrenz.
Nein, absolut keine Konkurrenz. Es wird andere Themen haben. Es geht aber um die Kreativwirtschaft. Mhm. Das ist eine Sache, die natürlich irgendwie ein ganz wichtiges Thema auch jetzt in Corona-Zeiten ist. So irgendwie, wie geht eigentlich die Kreativwirtschaft grundsätzlich miteinander um, was sind da so für Herausforderungen und so weiter. Da in die Ecke wird das gehen. Das ist ein wichtiger Punkt und ansonsten habe ich meine Bewerbung beim Schauspielhaus Bochum ja auch schon abgegeben.
Ach ja.
Dass die mich gerne auch nochmal anrufen dürfen. Den Thorsten haben wir auch schon gegrüßt.
Genau, das heißt, wir haben eigentlich fast, ich meine, man könnte hier sowieso ja eine Stunde, also du merkst ja auch, oder man könnte jetzt locker hier einfach weiter sitzen und wir könnten darüber reden, in welche Bar gehst. Gehst du gerne in den Intershop?
Ich bin lange nicht mehr im Intershop gewesen, also jetzt auch vor, aber auch vor Corona. Das liegt aber wirklich daran, dass ich zuletzt einfach insgesamt die Innenstadt ein bisschen vernachlässigt habe, was jetzt in Corona-Zeiten mir nochmal bewusster geworden ist, weil langsam kriege ich nämlich wirklich die Krise. Ja. Ich würde nämlich gerne mal wieder in den Intershop oder in die Pinte. Ja. Irgendwie ist es ja so, in der Pinte habe ich ja sehr viel Zeit verbracht. Nee, ich glaube letztendlich, worauf wollte ich hinaus? Bochum, genau, Schauspielhaus. Ich habe, wo du gesagt hast, man könnte so viele Geschichten erzählen. Ja. Eigentlich müsste man eigentlich mal mit diesem Mikrofon jetzt hier durch alle Gänge durchgehen, weil ich könnte, glaube ich, zu jedem Gang und zu jedem Zimmer irgendwie eine geile Geschichte erzählen, was hier so in einem Jahr auch nur an verrückten Sachen passiert. Ich mag mir das gar nicht ausdenken, wie man wirklich hier so 10, 20 Jahre so lebt, irgendwie tätig ist. Ja hier, ne? Das ist der Wahnsinn, weil hier natürlich einfach auch lustige Gestalten halt einfach in Laufe der Zeit so alles hier geprägt haben. Und ich musste zum Beispiel daran denken, dass ich hier auch Otto Sander und Burkhard Klausner irgendwie in Produktionen irgendwie noch mit hatte, mit denen ich hier, also mit Otto Sander weniger, mit dem habe ich nur ein bisschen gequatscht und
Rotwein getrunken.
Und Rotwein, ja, Otto kam immer morgens um 10 vor der Probe nochmal kurz in die Kantine, sich einen Rotwein abholen, um 10:30 wieder runterzukommen, sich einen Rotwein abzuholen. Zu holen. Nee, aber Burkhard Klausner habe ich hier mega lustig, mit dem bin ich mal im Fahrstuhl hier stecken geblieben, auf dem Weg zu seiner Hauptprobe, der ist ausgetickt.
Ja, also,
oder dann habe ich ihm so mein Taschenmesser geliehen, weil er aus dem Kofferraum noch Käse irgendwie mit dem Taschenmesser schneiden musste. Also hier sind lustige Sachen passiert, da könnte ich jetzt, glaube ich, Ewigkeiten drüber sprechen, aber ich glaube, da können andere noch viel mehr Geschichten drüber erzählen.
Ja, aber trotzdem schön. So, da wird's schon laut. Oh, die erste Tür geht. Ja. Gleich geht die Probe nämlich für die unendliche Geschichte weiter.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Man weiß ja nicht, ob sie wieder öffnen dürfen. Wahrscheinlich dürfen sie ja nicht öffnen. Aber wir, draußen steht ja auf dem Schild, bitte bleiben Sie uns treu. Oder was steht da? Bitte, was ist gelesen?
Ich bin nicht von vorne gekommen.
Bleiben Sie an unserer Seite. Da steht, bitte bleiben Sie an unserer Seite. Wir bleiben an der Seite vom Schauspielhaus, würde ich sagen.
Ja, bleiben wir auch, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich auch wieder als Gast in einer Vorstellung hier endlich mal wieder Theaterluft schnuppern kann. Und zwar jetzt nicht nur hier im Foyer, sondern auch wirklich irgendwie, wenn das Bühnenlicht angeht, oder?
Ja, voll. Sag nochmal, jetzt brauchen wir noch einen ganz schönen Abschluss.
Ja.
Du musst noch was ganz Schönes sagen.
Also einen schönen Abschluss, da kann ich irgendwie, glaube ich, zitieren.
Ja.
Aus meinem eigenen Song Hier gehöre ich hin.
Ja.
Den von meiner
Kannst
Band
du den
Hörbuch.
Nicht singen?
Ach so, so A cappella ist doof. Da hätte ich jetzt irgendwie. Nein, nicht alles hat einen Sinn, nicht alles hat einen Zweck, egal wie es mir gerade geht, wie es um mich steht, hier gehöre ich hin. So, und das ist ein Songtext, den ich geschrieben habe, als ich nämlich irgendwie mal vom Dreh in Berlin nach Bochum gekommen bin und der mir in den Sinn gekommen ist, als ich Bochum Hauptbahnhof da gesehen habe. So, und ich glaube, dieses Gefühl, hier gehöre ich hin, egal, also andere Orte sind schön, aber hier gehöre ich hin. Ich glaube, das sollte jede Podcast-Hörerin und jeder Podcast-Hörer sich jetzt auch nochmal irgendwie so vor das innere Auge malen und denken, was wir für eine schöne Stadt haben, die durch die Menschen so toll ausgezeichnet ist.
Das stimmt. Und wir sind alle von unten.
Wir sind alle von unten. Das ist der neue Claim. Da möchte ich Geld für haben, wenn der sich durchsetzt.
Genau. Danke, Dominik, für deine
Vielen
Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Dani.
Ja, bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.